in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Mit Adriana Alteras. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären für die schauspielerische Leistung. Dann gab es gleich einen Bestseller, als Sie vor 5 Jahren Ihr erstes Buch geschrieben haben, Titus Brille. Und Sie setzen sich da auch ganz intensiv mit Vorurteilen auseinander. Was ist denn vielleicht so ein Vorurteil, was Ihnen heute Morgen schon begegnet ist?
Oh, heute Morgen. Ja, Künstler gehen doch immer spät ins Bett und stehen immer spät auf. Na, von wegen. Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, damit ich pünktlich hier bin.
Also Sie halten dagegen.
Künstler. Ich halte dagegen.
Aber da können wir vielleicht gleich über gestern Abend sprechen. Sie waren nämlich gestern Abend in Karlsruhe. Ja. Und zwar in der ältesten Kirche Karlsruhes. Und da gab es eine ganz besondere Lesung.
Ja, es war sehr schön. Also Akzente von Wolfgang Abendschön, die haben gespielt, Musik gemacht. Der Pfarrer hat moderiert und mit mir gesprochen über, glaubst du an die Religion, Gretchen und solche Sachen. Kerr heißt er, glaube ich. Und ich habe gelesen. Auch Anna Kanzel. Ich hatte aber allerdings so ein kleines Podestchen, damit ich überhaupt drüber kam. Die ist ja tierisch hoch.
Was war denn da der berührendste Moment des Abends?
Der berührendste Moment, als der Pfarrer mich gefragt hat, ob es für mich in Ordnung ist, dass er ein Gebet spricht, einen Segen, der eigentlich aus dem Alten Testament kommt, und ob er den benutzen kann in einer evangelischen Kirche. Das hat mich irgendwie gerührt. Ich habe gedacht, natürlich. Also ich meine, Segen ist immer gut.
Ja, und eigentlich komisch diese Frage, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Es gibt diese Berührungsangst Juden gegenüber, und schon wären wir mitten im Thema. Es gibt diese Berührungsangst Juden gegenüber, und das tut mir leid, und ich versuche, das ein bisschen zu mildern.
Ja, ganz am Anfang Ihres Buches in Titus Brille schreiben Sie dann und sagen, ich bin Jüdin, Jahrgang 1960, boah, jetzt ist es raus.
Ja.
Ist das manchmal schwierig, das rauszulassen?
Nö, inzwischen nicht mehr, aber es ist natürlich, es verändert die Stimmung im Raum, also sofort.
Inwiefern?
Weil es eine Befangenheit gibt, weil es eine Sorge gibt, weil es natürlich auch eine berechtigte Trauer gibt über die ganze deutsch-jüdische Geschichte. Ich sag extra deutsch-jüdische und nicht christlich-jüdische. Ne?
Also eine gewisse Betroffenheit, die Sie dann immer wieder auch spüren.
Ja, klar.
Halten Sie dagegen?
Ich halte dagegen, aber man kann natürlich damit auch punkten. Also wenn man in den Mittelpunkt stehen möchte, braucht man nur sagen, man ist Jüdin, und zack, der Abend ist gelaufen.
Ja, aber das wollen Sie doch wahrscheinlich nicht, oder? Ist das, weil das
Nein.
ist ja genau etwas, sich damit nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es als normal darzustellen.
Ja, es ist beides. Sagen wir mal so, es ist beides. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich spiele nicht damit. Aber ich spiele natürlich damit. Es ist ein Thema.
Wann haben Sie zuletzt damit gespielt? Gestern Abend vermutlich.
Und heute Abend wieder.
Ja. Und ist das etwas, wo Sie merken, es findet auch eine Veränderung innerhalb der Gesellschaft statt?
Ich merke, dass die Leute, die zu meinen Lesungen kommen, die wissen ja was sie erwartet. Sie wissen, es wird ernst, aber es wird auch lustig, und es wird wahrscheinlich um Juden gehen oder auch um Deutsche, Nicht-Juden. So. Und die sind erleichtert, wenn sie Fragen stellen dürfen, wenn sie lachen dürfen, wenn sie merken, es bewegt sich etwas. Wir schaffen Geschichte zusammen.
Und Sie sagen ja auch, es gibt 613 Regeln im Judentum, 2 davon befolge ich tagtäglich.
Ja, also höchstens. Ich meine, 613 Regeln, ne? Da muss man sich was einfallen lassen, um zu überleben, oder?
Ja, vielleicht spricht es auch dafür, dass man etwas einfach so wie einen Staat auch zu sehr regeln will. Kann das auch sein?
Keine Ahnung, vielleicht sind die Juden sowieso unregelbar und brauchen dafür 613, und die anderen alle brauchen nur 10. Ich meine, die 10 schafft man ja schon kaum, oder? Ich finde schon Stillsitzen hart.
Was ist für Sie die wichtigste Regel?
Nicht töten. Nicht töten. Aber
waren Sie mal in der Versuchung?
Ja, sehr oft. Wer ist das nicht?
Ja.
Also ich habe mal in einem Gefängnis gelesen und habe gedacht, boah, sind das nette Kerle. Ich habe die alle verstanden. Weil die meisten töten ja aus Affekt. Und ich hätte so oft Lust dazu. Aber ich bin ja gut dazu geworden.
Was war die letzte Situation, wo Sie gesagt haben, wenn ich jetzt ein Messer hätte, ich müsste mich echt
schwierig... Da hat neben mir eine Schweizerin durchgelabert und dabei gestrickt. Das hat mich fertig gemacht, diese Mischung. Die hat mich fertig gemacht.
Haben Sie was gesagt?
Auf Schweizerdeutsch? Nein, ich muss ja Schweizerdeutsch sein. Natürlich habe ich was gesagt. Ich kann die Klappe nicht halten, es wurde nicht besser.
Das frustriert dann so, ne? In so einem Moment.
Ja, Abteil gewechselt.
Sie haben eben mal gesagt, es hat sich etwas getan in der Wahrnehmung auch des Judentums. Sie arbeiten daran. Sie haben zum Beispiel auch viele Interviews gemacht, damals, als Steven Spielberg mit Schindlers Liste rauskam. Was für Menschen haben Sie dort getroffen? Das waren Holocaust-Überlebende.
Das waren Holocaust-Überlebende und ich habe vor allen Dingen deutsche Holocaust-Überlebende, fast nur Berliner, interviewt. Das war mir wichtig. Ich wollte Details wissen. Ich wollte genau kleine Momente wissen. Also einer hat mir zum Beispiel erzählt, er hat den Fahrschein und ist trotzdem festgenommen worden in der S-Bahn. Das hat mich sehr gerührt. Ich wollte halt einfach wissen, was ist genau passiert. Und das war sehr beeindruckend.
Was sind berührende Geschichten, die Sie dann eben auch als Interview weitergegeben haben, mit denen vielleicht auch etwas gemacht wurde? Oder wurden die nur gesammelt? Wurden die auch veröffentlicht?
Die wurden vor allen Dingen gesammelt. Die wurden auch veröffentlicht. Also jeder hat Zugang zu diesem Archiv von Steven Spielberg. Ich persönlich nutze ja alles, was ich erlebe. Das kommt ja irgendwann wieder in meinen Geschichten vor.
Das sprudelt so aus Ihnen raus, ne?
Ja, es versinkt irgendwo in mir drin und dann kommt es irgendwann wieder raus. Deshalb ist es auch gut, wenn ich möglichst viel lese oder erlebe oder Menschen treffe.
Und gerade nochmal zurück, wenn es sind damals mehr als 52.000 Menschen interviewt worden, zu den Menschen, die Sie getroffen haben. Etwas noch, was wirklich auch nachhaltig Sie vielleicht beeinflusst oder auch verändert hat.
Sie haben alle, ich habe nur 8 Leute interviewt, weil ich habe sehr lange gelesen. Erstmal hört man deren Geschichten und denkt, das kann nicht sein. Das kann nicht so stimmen. Und dann stimmt es so, wenn man nachliest in den historischen Daten. Ja, es kann sein, dass der Transport so im Kreis ging, bis er alle zusammengesammelt hat. Was mich am meisten gerührt hat, war, dass sie das alles erzählen wollten für ihre Enkelkinder. Also die Menschen wollen erzählen. Man muss sie nur fragen. Man muss seine Eltern und Großeltern löchern.
Hatten Sie innerhalb der Familie nicht darüber gesprochen? Denn eigentlich müssten die Enkelkinder das ja schon wissen, was Sie ihnen erzählt haben.
Also sie haben darüber gesprochen, aber sie haben viele Sachen ausgelassen. Nämlich die, wo sie schlecht, in Anführungsstrichen, dabei wegkommen. Nämlich wo sie Opfer waren. Sie wollten irgendwie doch immer Helden bleiben oder Menschen, die ihre Menschenwürde nicht verloren haben. Und das ist nicht immer möglich gewesen oder sehr oft nicht möglich gewesen während der Shoah.
Adriana Alteras in SWRs Leute. Sie wurden als Regisseurin unter anderem bekannt durch die Vagina-Monologe und sind jetzt am Konzerttheater in Bern und inszenieren Anna Karenina. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, jawohl, das Stück mache ich?
Also ich habe es gerade schon inszeniert. Ja. Es hatte am Sonntag Premiere, es ist eine Oper. Und es ist eine Ausgrabung. Das ist natürlich spannend, wenn man etwas macht, was bisher, einmal wurde es in Braunschweig gespielt, also man kennt es nicht, man weiß nicht, wie es geht. Ich mache ja oft Sachen wie Rigoletto oder Carmen, da weiß jeder ganz genau, wie es sein muss. Das war spannend. Außerdem ist natürlich die Vorlage von Tolstoi der absolute Wahnsinn. Das ist einfach toll.
Ein ganz klassischer Stoff, wie haben Sie sich dem genähert?
Ich habe mich gefragt, wie heute Anna Karenina gesehen, also was habe ich davon, wenn ich Anna Karenina sehe? Was will ich wissen? Und was versteht man heute davon? Weil eine Scheidung ist heute erlaubt, es gibt einen Rosenkrieg, okay, es kann schwierig werden mit dem Geliebten und auch mit dem Mann. Aber das reicht ja noch nicht, um einen ganzen Abend zu füllen. Und dann habe ich gedacht, die Frau entscheidet sich gegen ihr Kind, für den Geliebten. Das ist immer noch, finde ich, eine sehr aufregende Situation, aufreibende.
Ja. Und natürlich auch immer noch in der Diskussion.
Absolut.
Also wie Paragraph 219 beispielsweise oder neulich eben auch eine Ärztin, die damit geworben hat, Abtreibungen zu machen. Also kommt so etwas vor dann auch im
Nein,
Stück?
Aber es kommt vor, dass sie dem Jungen, dem Serjoscha, sagt, verzeih mir, aber ich entscheide mich eben nicht zum Mutterdasein, sondern ich entscheide mich, Geliebte zu sein. Und ich habe die Figur des Kindes sehr viel größer gemacht, damit es Anna halt auch schwerer hat. Und das ist aufgegangen.
Wie kam das an beim Publikum? Das ist ja immer die große Frage.
Die Frauen haben geweint. Also die Frauen waren sehr berührt davon. Das war eine Katharsis, glaube ich, für viele.
Was waren schwierige Punkte auch in der Entwicklung des Stoffes? Da gibt es ja manchmal auch Punkte, an denen man vielleicht auch hängt.
Ja, also die Musik ist sehr, sehr laut, sehr massiv und manchmal dann aber auch wieder operettig. Und das in Einklang zu bringen mit einer feinen Psychologie, das war echt nicht einfach.
Wie haben Sie es dann letztendlich geschafft?
Ich habe wunderbare Sänger gehabt, die nicht nur gut singen, sondern Lust hatten zu spielen und rauszukriegen, wie sind wir, wenn wir modern sind, wenn ich ein Wronski bin, ein Karenin, eine Anna Karenina. Und die haben echt hart gearbeitet.
Haben Sie die Kritiken schon angeguckt?
Nein, die müssten jetzt raus sein. Jetzt, diese Sekunde.
Ist das etwas, wo Sie sagen, Kritiken, ich freue mich drauf, ich lese es ganz bewusst. Nehmen Sie da etwas auch raus mit? Wie gehen Sie damit um?
Ich lese sie nicht immer, weil ich oft wegfahre und die dann nicht bekomme. Manchmal lese ich sie. Wichtig ist, dass das Theater voll ist. Weil nur wenn Publikum da ist, funktioniert ja unser Beruf. Und das ist das Allerwichtigste. Letzten Endes ist es auch egal. Wenn ein Verriss dazu führt, dass die Leute reingehen, dann meinetwegen.
Ja, das Thema, was Sie aufgegriffen haben, dem haben Sie auch neulich mal einen Text gewidmet. Sie sind, glaube ich, interviewt worden zum Thema Muttersein eben auch.
Ja.
Welche Haltung haben Sie dazu?
Naja, man hatte mich gefragt, was ich dazu sage, zu den bereuenden Müttern. Und da war ich irgendwie ein bisschen schockiert, weil ich bereue so ziemlich alles. Also Schuhkäufe ohne Ende, Urlaube daneben, One-Night-Stands, sprechen wir nicht drüber. Aber dass man bereuen kann, Kinder gekriegt zu haben, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und dachte, woher kommt das?
Ja, es gab in Israel eine Frau, die das angestoßen hat, genau. Regret Motherhood. Es gibt inzwischen auch in Deutschland eben Bewegungen, dass man sagt, aber ich glaube, es ist nicht wirklich das Bereuen der Mutterschaft gemeint, sondern auch ein gesellschaftlicher Umgang mit den Frauen. Oder wie haben Sie es interpretiert?
Es ist eine Mischform. Also ich glaube, es hat viel mit Perfektion zu tun. Also es sind ja nicht die Mütter, die alleinerziehend sind, die bereuen. Weil die ziehen das durch und die hätten echt Grund, das oft zu bereuen, weil sie so wenig Platz haben. Sie kriegen in Berlin keine Wohnung, sie kriegen oft keinen Job. Also die haben es echt schwer. Es ist, glaube ich, die Perfektion. Ich will die perfekte Mutter sein. Ich will alles richtig machen. Beruf und.
Der Anspruch. Ist das ein gesellschaftlicher Anspruch, der gestellt wird? Oder machen das die Mütter selbst?
Das machen wir ja auch uns selber. Also ich meine, ohne Kinder wäre ich wahrscheinlich auch Außenministerin. Oder mindestens Bundeskanzlerin. Mit Kindern, was soll ich denn da machen? Muss ich die Stullen schmieren? Ne? Also das ist schon ein Problem.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit der Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Adriana Altaras. Sie wollten darüber sprechen, das Muttersein, was sich auch verändert hat. Sie haben auch gesprochen über die Mutterglück-Lüge, die es gibt und sind jemand, der auch immer wieder aufrüttelt. Wie merken Sie eine Veränderung dahingehend?
Na, erstmal mein Mann. Der ist ja die eigentliche Mutter bei uns. Der schmiert nämlich bei uns die Stullen. Das ist ja schon mal eine Veränderung.
Musste er oder wollte er?
Och, ich denke, das war so 50-50. Und der macht das gut. Und ich gehe mehr arbeiten. Ich habe natürlich immer ein schlechtes Gewissen. Also bei der Arbeit, bei den Kindern, ganzen Tag. Den mir oft die Frauen machen. Oh, du bist aber eine schlechte Mutter und dein armer Mann. Ich glaube nicht, dass irgendwer sagt, du arme, ne? Also das machen wir. Das ist Schwachsinn. Und ich versuche in den Texten halt immer so ein bisschen drüber zu erzählen, dass ich nicht Germany's Next Top Mutti bin.
Ja, Sie haben da von Ihrer strapaziösen Familie auch gleich berichtet in Titus Brille. Dann ging es weiter in Deutscher, wo dann eben auch Ihre Kinder drin vorkamen. Wie haben Ihre Kinder das letztendlich wahrgenommen? Eine Mutter, die nie da ist. Haben die Ihnen mal Vorwürfe gemacht?
Ach, die machen ja Vorwürfe. Ich habe ja so ein Konto eröffnet, so ein Therapiekonto. Da zahle ich, seitdem sie geboren sind, regelmäßig Geld drauf. Dann können sie eine Therapie machen oder eine Weltreise, wenn sie keine machen müssen. Ich bin ja eh an allem schuld. Ich glaube, die kennen es nicht anders. Und es ist ja so, die kommen ja auch oft mit. Die sind oft im Theater oder in der Oper. Vielleicht werden sie Künstler oder vielleicht gerade deshalb nicht.
Also der eine ist schon Schauspieler.
Ja, sie mussten halt oft mit. Und die haben es nicht anders gelernt.
War das für Ihren Mann selbstverständlich, diese Rolle zu übernehmen?
Weiß ich gar nicht, aber er ist Komponist und hat sowieso zu Hause komponiert und dann ist das halt so geworden.
Und Sie sagen, Sie kriegen aber immer wieder Vorwürfe aus dem Außen. Wie reagieren Sie dann?
Pampig. Also dann sage ich irgendwie, sag mal, was ist denn daran falsch? Also es ist ja immer mehr so, dass wahnsinnig viele Frauen arbeiten gehen und gerne arbeiten, sich auch verwirklichen und trotzdem Mütter sind. Das kann ja wohl nie sein. Also ich werde wahrscheinlich nie das Mutterverdienstkreuz kriegen, oder? Also aber es ist vielleicht auch nicht so schlimm.
Na, Ihre Eltern haben beide das Bundesverdienstkreuz, das muss reichen.
Ja, das muss reichen, ja.
Ich habe neulich eine Situation erlebt, da kam ein Künstler, ein Kabarettist mit seinem kleinen Sohn und alle haben gesagt, Mensch, ist das toll, der Papa mit dem kleinen Jungen. Umgedreht mit der Frau, wie würde es aussehen, was glauben Sie?
Sie hat wieder keinen Babysitter gefunden. Schafft die das nicht, kriegt die das nicht gebacken.
Das sind Situationen, die Sie selbst erlebt haben,
ja,
vermutlich
auch.
Ja,
das geht doch gar nicht, ist doch absurd. Da stehen wir doch jetzt drüber, oder?
Aber das scheint ja in der Gesellschaft noch nicht angekommen zu sein. Woran liegt das?
wir müssen weiter daran arbeiten, wir Mädels. Also wir müssen einfach mit sehr viel Humor weiter kratzen und kratzen, bis die anderen Mädels auch so weit sind.
Und der Humor, wie kann der darin drin vorkommen? Wie haben Sie das zum Beispiel in Ihren Büchern gemacht?
Humor funktioniert immer nur, wenn man sich über sich selber lustig macht, finde ich. Also ich finde, wenn man Witze macht über andere, das ist billig, das ist easy. Aber sich selber hochzunehmen, also wie hysterisch ich bin, wie unentschlossen, dass ich mich, keine Ahnung, in einen viel Jüngeren verliebe, dass ich nicht, dass ich tausend Sachen durcheinander bringe. All das, das ist ja Witz und das verstehen viele. Und wenn man lacht, dann entspannt man sich. Ich glaube, man kann wahnsinnig schlecht lachen und sehr viele Tüten dabei halten. Also müsste ich direkt nachher mal probieren.
Humor ist der Schlüssel.
Ja, immer, immer, immer.
Bei bekannten Namensträgerinnen von Adriana steht Adriana Alteras in der Liste ganz vorne.
Wow,
Bingo! Heute Vormittag zu Gast, das haben Sie geschafft, Glückwunsch dazu. Aber wir können auch über Ihren Namen sprechen, denn den haben Ihnen Ihre Eltern sicherlich ganz bewusst gegeben, den Namen Adriana, oder?
Ja, einmal weil mein Vater kommt aus Split an der Adria und es gab natürlich einen Partisanenfreund, der gestorben ist und der hieß Adriano.
Und Sie haben eine ganz besondere Familiengeschichte. Ich habe es gerade schon gesagt, Ihre Eltern Partisanen, jüdische Partisanen in Split. Und dann musste Ihr Vater fliehen in Mitte der 60er Jahre. Und Ihre Mutter konnte aber nicht mitkommen. Warum?
Also es ist ein bisschen komplizierter. Also sie waren meine Mutter war erst im Lager, dann wurde sie Partisanin. Dann sind sie wieder zurück in Titos Kroatien, haben den Staat aufgebaut. Und dann gab es doch Judenverfolgungen innerhalb der Partei, der kommunistischen Partei. Deshalb mussten sie weg. Mein Vater ist geflohen, meine Mutter haben sie da behalten. Die haben den Pass behalten. Das ist ja so eine bekannte Handhabe. Und die ist erst später nachgekommen.
Und Ihre Mutter musste lange um ihren Besitz kämpfen.
Wir tun es noch, sagen wir mal so. Wir tun es noch.
Wie sieht dieser Kampf heute aus?
Gleichbleibend unbeweglich. Also der Besitz ist anerkannt, aber Kroatien drückt das nicht raus.
Und Ihre Familiengeschichte ist so, dass Sie damals als kleines Kind dann eben erstmal nach Italien kam.
Ja, zur Tante. Zur Schwester meiner Mutter. Ich wurde im Auto nach Italien geschmuggelt und bin dann da aufgewachsen und teilweise dann in Deutschland, wo meine Eltern halt Asyl gefunden haben.
Sie kamen nach Gießen, haben dort eine jüdische Gemeinde gegründet. Sie haben das alles nochmal durchlebt, auch in dem Dokumentarfilm Titus Brille. Wie war das dann für Sie?
Anstrengend. Ich mache nie wieder einen Film, wo einem die Kamera im Nacken sitzt, wenn man einen Mercedes fährt von Berlin nach Split. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer das sind. Es war anstrengend.
Was war so schlimm?
Naja, wenn man alles nochmal durchlebt. Es ist gesund. Es ist auch gut. Ich finde, das ist das Beste, was man machen kann, sich alles, alle Dibuks, alle Geister nochmal anzuschauen. Aber es ist echt mühsam. Also es ist besser, man geht in die Konditorei und isst eine Schnitte.
Aber können Sie so aus der Erinnerung sagen, die Geister, die da Sie extrem auch nochmal berührt haben, was war so extrem? Sie haben das nochmal durchlebt.
Ja, ich habe einfach alles nochmal durchlebt. Das Leben meiner Eltern, wie es gewesen wäre, wenn wir in Kroatien geblieben wären. Was wir zurückgelassen haben, was der Krieg gemacht hat, wie es den Leuten jetzt geht, den alten Partisanen, das faschistische Kroatien, also alles nochmal. Plus der Mercedes, der immer stehen blieb, außer in dem Moment, wo der C-Mann da ist, der Klassiker. Dann das schöne Meer, das wunderschöne Split, in Deutschland zu leben und zu wissen, man wäre vielleicht, würde man am Meer leben. Also all das, das war halt einfach eine Menge.
Wenn Sie sich überlegt hätten, eine Alternative, die es für Sie gab, was wäre das? Haben Sie sich dort gesehen, in einer anderen Rolle, in einem anderen Beruf?
Ich wäre wahrscheinlich Ärztin geworden, wie mein Vater, und würde in Kroatien eine Praxis haben oder in der Klinik arbeiten, ja, wahrscheinlich.
Wie kam der Entschluss für Sie? Sie haben in New York und Berlin dann Schauspiel studiert. Wie kam der Entschluss, Schauspielerin zu werden?
Ich glaube, da konnte ich am meisten alles unterbringen, was ich so erlebt hatte. Außerdem habe ich in der Waldorfschule, ich bin ja Waldorfschülerin, viel Theater gespielt. Mein Vater ist ein großer Darsteller gewesen, obwohl er Arzt war. Und da konnte ich alles irgendwie unterbringen, was in meinem Gefühlsleben, im Haushalt, in meinem Körper zu erzählen war.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Adriana Alteras, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und auch ein politischer Mensch. Sie haben im Wahlkampf Martin Schulz unterstützt, wenn Sie jetzt gerade das Gezerre um eine neue Regierung beobachten. Was ist Ihr
Eindruck? Ich hatte natürlich gehofft, dass die SPD gewinnt. Dann war aber klar, es klappt nicht. Dann hatte ich wirklich gehofft, sie bleibt in der Opposition. Ja, und jetzt finde ich es schwer. Es ist schwierig, weil es muss ja weitergehen, aber ich finde, es braucht eine große Veränderung. Es reicht irgendwie nicht. Man merkt ja, dass es vorne und hinten nicht funktioniert.
Ist Martin Schulz zu schnell vorgeprescht, indem er gesagt hat, wir bleiben Opposition?
Nein, das musste er ja machen. Das musste er machen. Er musste ja endlich Farbe bekennen. Das ist ja genau das, was er den ganzen Wahlkampf über zu wenig gemacht hat, fand ich.
Aber es wird ihm jetzt natürlich auch vorgeworfen, die Verantwortung nicht zu übernehmen.
Genau. Und ich vermute mal, er wird es am Ende tun. Und Herr Steinmeier sorgt ja auch dafür, dass das passiert. Und ich denke, sie werden es am Ende tun, damit es überhaupt in Europa weitergeht. Das ist ja das Allerwichtigste. Wir sind ja nicht nur Deutschland, wir sind ja Europa. Und das ist ja eine sehr schwierige Situation gerade für Europa. Und deshalb denke ich, vermutlich wird die SPD die Koalition mitmachen, damit es in Europa weitergeht.
Sie sind kein SPD-Parteimitglied. Nee. Woher kommt Ihr Engagement für die SPD?
Ich finde wichtig, dass sich was tut. Ich mochte Merkel und ich mag auch, was sie getan hat. Ich bin absolut einverstanden mit der Flüchtlingspolitik. Schon aus gegebenem Anlass. Ich bin ja selber eine Migrantin. Aber ich finde, jetzt ist Zeit, dass sich was Neues bewegt.
Sehen Sie auch Fehler, die in der Flüchtlingspolitik gemacht wurden?
Na klar, na klar. Aber das ist eine so große Bewegung gewesen. Es war auch keine Wahl, die wir in Deutschland hatten. Es war nicht die Wahl, nehmen wir Menschen oder nicht. Da ist Krieg, wir müssen helfen. Aber wie wir das tun, das ist schwer. Das ist einfach extrem kompliziert. Und da sind bestimmt viele, viele Fehler gemacht worden.
Wie beobachten Sie gerade auch in der Kritik ja auch die Entscheidung des geschäftsführenden Landwirtschaftsministers Christian Schmidt, bei Glyphosat eben für Ja gestimmt zu haben, wo die Enthaltung eben gefordert wurde?
Ich finde es falsch. Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wir werden die Schäden alle haben davon. Und ich verstehe nicht, ich meine, er ist ein CSU-Mann, er wird wahrscheinlich für die bayerische, Bauernschaft gestimmt haben oder für wen auch immer. Ich kann es nicht fassen.
Haben Sie sich mit dem Thema Glyphosat dann vorher befasst? Weil es gibt ja ganz unterschiedliche wissenschaftliche Beurteilungen auch dahingehend.
Ja, dazu gibt es ja immer Beurteilungen. Es gibt ja immer die einen, die sagen auch Atomkraft. Das ist überhaupt nicht schädlich, macht gar nichts aus. Hiroshima, na ja, das war ja irgendwie ein kleines Problem. Es gibt immer, wenn man will, findet man immer irgendwelche Gründe, dass es doch irgendwie geht. Ich glaube daran nicht.
Wie sieht Ihre Auseinandersetzung dann mit so einer Thematik aus?
Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich versuche ja im Leben möglichst, wie soll ich sagen, als Vorbild zu gehen. Also fangen wir mal so an. Ich versuche, Fahrrad zu fahren. Ich versuche, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, möglichst selten zu fliegen. Also solche Dinge, das meinen Kindern beizubringen. Und so weiter und so weiter. Und das geht weiter in der Ernährung und in der Natur.
Kommt aber wahrscheinlich auch des Öfteren da mal ein schlechtes Gewissen hoch, wenn man es dann nicht umsetzen kann,
na klar,
oder?
Natürlich, na klar. Wäre ja nicht vollkommen. Wäre ja noch schöner. Ich bin auch kein Vegetarier. Also da gibt es schon viele Fehler, die ich auch mache. Aber ich versuche bei mir anzufangen.
Ob und dort Musiker nonstop.
Sie singt und tanzt mit unser Gast Adriana Alteras heute Vormittag zu Disco Partisani von Chantel. Welche Bedeutung hat Musik in Ihrem Leben?
Oh, eine große. Also gut, jetzt inszeniere ich Opern, da ist ja Musik nun ausschlaggebend. Aber ich tanze wahnsinnig gerne.
Wie oft kommen Sie noch zum Tanzen?
Nach jeder Premierenfeier. Fangen wir schon mal so an. Und das ist ja schon mal oft. Und je älter man wird, desto mehr sind die Partys ja so, dass die Leute um ihr Leben tanzen. Als wäre es das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, also die Partys, als wir 30 wurden, da wurde weniger getanzt, als jetzt, wo die Leute 50 werden.
Das sind die Partys auch länger dann, hinten raus?
Nee, nicht unbedingt, aber sie fangen früher an.
Aber das Tanzen ist so wichtig. Ihr Ehemann ist auch Komponist. Also insofern ist auch zu Hause wahrscheinlich permanent immer Musik um sie herum,
oder? Na, vor allen Dingen die Söhne. Die machen ja jetzt auch Party und hören dauernd Musik und so. Also es ist viel Musik bei uns, ja.
Spielen Sie auch ein Instrument?
Ganz schlecht Klavier. Ich möchte es jetzt nicht hier vorspielen.
Nee, wir haben auch gerade keinen Flügel und ein Klavier da.
Ganz
wir haben
schlecht.
Das heißt, Sie wurden gezwungen, als Kind Klavier
Nein,
zu spielen?
Nein, keine Ahnung. Ich wollte es auch nicht. Dann habe ich Trompete gelernt, war auch nicht besser. Ich kann nur inszenieren.
Wie viel Zeit bleibt noch für Karate? Sie haben den Braungurt?
Wenig, zu wenig. Also wenn ich jemals wieder Zeit habe, dann mache ich den Schwarzen. Ich schwör's.
Wie sind Sie zu dem Sport gekommen, der ja teilweise oft ein schlechtes Image hat?
Finden Sie? Also ich bin dazu gekommen, weil ich musste in einem Film von Rudolf Thomé, musste ich Karate machen. Und dann habe ich das angefangen zu lernen, da fand ich das so toll. Und jetzt habe ich es halt bis braun gebracht. Aber ich hatte sehr gute Lehrer, vor allen Dingen hier in Süddeutschland sind die besten.
Ich komme auf das schlechte Image, ich mache auch Karate und da begegnet es einem oft so, ach ja, das ist so ein Kloppersport und haut drauf. Darum geht es ja eigentlich gerade nicht.
Nein, im Gegenteil. Man reagiert im richtigen Moment und steht bei sich, es hat was mit Geben, Nehmen zu tun und ich bin gut trainiert, ich kann auch schnell davonlaufen.
Inwiefern hat es für Sie etwas mit Charakterschule zu tun?
Naja, alles hat ja ein bisschen mit Charakterschule zu tun, das ganze Leben. Aber ich fand im Karate jedes Mal, bei jedem Training habe ich was dazugelernt.
Wann waren Sie zuletzt da, wissen Sie es noch?
Oh, das ist länger her, schon bestimmt 2-3 Jahre. Seitdem inszeniere ich immer abends, wenn Training ist und komme nicht dazu.
Was war vielleicht auch mal eine harte Lektion, die Sie da erlebt haben?
Ich bin mal durchgefallen durch eine Grüngurtprüfung. Und dann habe ich bei Karl Rotzinger, und mein Lehrer ist Frank Takasch aus Pforzheim, also alles Süddeutschland, habe ich dann die Prüfung
Shotokan,
habe ich wieder weitergelernt, ja. Habe ich die nochmal gemacht.
Und so eine Prüfung, die geht ja auch über gewisse Stunden.
Ja, und du musst halt wieder Monate trainieren, bis du dann halt deine Katas kannst und Kumites und so.
Die Katas muss man vielleicht erklären für alle, die nicht im Karatesport zu Hause sind. Sind was?
Ja, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Es sind Abläufe.
Eine Art Choreografie ist es
ja,
fast schon. Ne?
Ja, die aber festgelegt ist seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und die schult einen und darin kann man immer besser werden.
Es sieht immer unheimlich leicht aus und ist aber unfassbar schwer. Was macht das so schwer?
Wie alles im Leben. Naja, es muss sitzen, der Körper. Die Körperbeherrschung muss sein, die Geistesbeherrschung, der richtige Moment, der Atem. Ach, das ist alles gar nicht so einfach.
Wo kommt Ihnen das im Leben zugute, dass Sie das eben auch beherrschen?
Also fürs Spielen als Schauspielerin sowieso, um präsent zu sein und nicht zu stark, aber auch nicht zu verpennt. Bei der Regieführung auch, da musst du ja wirklich echt viel Geduld haben. Und
das hat dann schon wieder eher was vom Yoga, oder?
Nee, es hat schon Karate, ist irgendwie stehen und wissen, wann man zuschlagen muss. Und beim Schreiben sowieso, weil da brauchst du echt Atem.
Adriana Alteras schreibt nicht nur Bestseller über ihre strapaziöse Familie wie in Titus Brille, Deutscher oder Das Meer und ich waren im besten Alter. Sie schreiben auch für Zeit Online. Ich habe zuletzt einen Text gelesen, der hieß Susanna bleibt einsam. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, um was es dabei geht.
Meistens begegnen mir ja Sachen im Alltag und dann schreibe ich drüber, wenn sie mich sehr berühren. Und geht um eine Freundin von mir, die, ich will nicht sagen, in welchem Land sie lebt. Sie lebt in einem westlichen Land seit 5 Jahren, arbeitet da als Lehrerin und ist komplett vereinsamt, weil die Leute sich nicht gegenseitig mehr einladen, kennenlernen. Also sie lebt seit 5 Jahren in diesem Land alleine.
Lebt sie in einer Stadt oder lebt sie in einem Dorf?
Sie lebt in einem Dorf und kennt natürlich die Kinder und die Lehrer. Sie ist Lehrerin, aber sie ist sonst in der totalen Isolation da.
Welche Wege hat sie gesucht, um aus der Einsamkeit rauszukommen?
Alles Mögliche. Sie hat einen Hund, sie ist rausgegangen, sie war in einem Sportverein. Aber letzten Endes, sie ist mit um die 50 dahingezogen. Wahrscheinlich hat man gedacht, oh, Frau alleine, Vorsicht. Keine Ahnung, jedenfalls haben die Leute es nicht mehr nötig, andere kennenzulernen.
Ist das etwas, es gab dann viele Kommentare, es gab auch Vermutungen, in welchem Land das spielt, aber ist das etwas, was Sie auch in Ihrer Heimat in Berlin feststellen?
Ich habe es überall festgestellt, auch ich selber, auch in anderen Ländern und ich habe auch viel Berichte darüber jetzt gelesen, aus Schweden, Norwegen habe ich Zuschriften bekommen. Das heißt, es ist ein Thema, das viele kennen. Dieses Alleine sein, alleine bleiben und keine Chance haben, einen Kontakt herzustellen.
Eine Vereinsamung.
Ja, total. Und ich denke, das liegt daran, dass wir alles haben und es nicht nötig ist, irgendwas zu teilen. Das hat mich so erschreckt, dass ich darüber schreiben musste.
Haben Sie die Kommentare gelesen, die es dazu gab?
Ich habe nur 2 gelesen, weil ich eben auch nicht so viel Zeit hatte. Ich habe diese Vermutungen gelesen. Wo könnte es sein? Alle wollten wissen, wo es sein könnte. Und manche haben gesagt, es ist doch egal, das ist der Westen.
Sie schreiben gerade schon wieder ein neues Buch. Um was wird es gehen?
Es spielt in der Oper, also im Theater, in der Oper.
Womit Sie sich gerade eben auch beschäftigen.
Ja, genau. Und es spielt aber auch mit einer Geschichte, die in der Shoah stattgefunden hat, also während des Holocaust. Und ich stelle mir die Frage, was ist eigentlich meine künstlerische DNA? Was ist das, was mich dazu bringt, Kunst zu machen? Hat es viel mit der Shoah zu tun? Aber auch die Frage, welches Libretto ist eigentlich das Absurdere? In der Oper oder das Leben?
Welche Antworten haben Sie gefunden?
Das Leben. Immer das Leben. Das Leben schreibt wirklich die absolut absurdesten Geschichten.
Können Sie uns schon mal ein bisschen was verraten, was drin vorkommen wird?
Oh, es wird die Entführung von Mozart drin vorkommen und die Herzogin von Geroldstein und es wird eine Meschugene Soufflöse geben. Und es wird mich geben, die versucht, irgendwie das Leben in den Griff zu kriegen.
Wann haben Sie zuletzt reingeschrieben?
Gestern Abend um 10. Nee, später. Ich bin ja erst um 11 nach Hause gekommen. 11:30.
Was war da etwas, was Sie geschrieben haben? Welchen Einfall haben Sie da verarbeitet?
Es ist das letzte Kapitel und das spielt auf Island. Und ich habe über Vulkane geschrieben.
Und wann wird es veröffentlicht werden?
Nächsten Herbst, also 2018.
Bei Island und Vulkan muss ich gerade an den Eyjafjallajökull denken.
Genau, aber schön, wie Sie den aussprechen.
Ja, der hat uns so lange beschäftigt.
Das stimmt. Ich hatte ein Stipendium 6 Wochen auf Island und deshalb.
Aber nicht zur Zeit des Vulkanausbruchs,
nein,
oder?
Nein, sondern dieses Jahr. Ich war im April da.
Was ist die Erfahrung, die Sie mitgenommen haben, wo Sie sagen, deshalb muss man unbedingt mal nach Island?
Naja, ich bin ja eine passionierte Schwimmerin und wenn man Bäder mag, kann ich nur sagen, nichts wie hin.
Dankeschön für den Besuch in SWR1, Leute.
Gerne, es war sehr schön. Danke Ihnen.
Eins gehört.